SWR 2 Lesenswert Magazin.
Heute mit Anja Höfer und mit Billie Holiday.
I fell in love with you the first time I looked into them eyes. And you have a certain little cute way of flirting with them eyes. They make me feel so happy. They make me feel so blue. I'm falling, no stalling, in a great big way for you. My heart is jumping, you started something with them eyes. You'd better look out, little brown eyes, if you're wise. They sparkle, they bubble, they're gonna get you in a whole lot of trouble. Oh, baby, them eyes.
Them Their Eyes. Die große Billie Holiday wird uns durch dieses Lesenswert-Magazin auf SWR 2 begleiten. Es geht nämlich heute um die politische Sprengkraft des Jazz. The Sound of Rebellion heißt das Mammutwerk des Jazz-Experten Peter Kemper, das wir in dieser Sendung vorstellen. Außerdem erzählt uns Jens Wawrczeck, die Stimme von Peter Shaw bei den drei Fragezeichen, was ihn seit seiner Kindheit so sehr an Hitchcock fasziniert. Und heute Abend wird dem Norweger Jon Fosse in Stockholm der Literaturnobelpreis überreicht. Bei uns erscheint jetzt der letzte von 7 Teilen seiner Heptalogie, ein neuer Name. Aber jetzt nochmal Billie Holiday.
To the first time I looked into you, you have a certain little cute way of flirting. They make me feel so happy. They make me feel so blue. Falling, no stalling, in a great big way for you. My heart is jumping. You started something with them eyes. You'd better look out, little brown eyes, if you're wise. Sparkle, bubble, get you in a whole lot of trouble. I'm looking for the boy with the whisper line. I fell in love with them there.
Heute Abend muss der eigenbrötlerische Norweger Jon Fosse wohl oder übel in den Frack steigen und unter Glanz und Glorie des schwedischen Königshauses in Stockholm den Literaturnobelpreis in Empfang nehmen. Das ist so gar nicht seine Welt, wie er in vielen Interviews beteuert hat. Er lebt lieber sehr zurückgezogen in der Grotte, dem Künstlerhäuschen im Schlosspark von Oslo, in dem ihm vom Staat das Wohnrecht auf Lebenszeit gewährt wurde. Norwegen behandelt seine Künstler ziemlich gut. Von einem einsamen Künstler, einem Maler, handelt auch Fosses monumentale Heptalogie, ein 7-teiliger Romanzyklus rund um Asle, einen schwermütigen Mann, der an der Westküste Norwegens lebt. Unter dem Titel Ein neuer Name erscheint jetzt auf Deutsch der Abschlussband der Heptalogie. Cornelia Zetsche stellt ihn vor.
Und da ist er wieder. Asle, der einsame Maler mit der schwarzen Kordjacke, dem schwarzen Mantel, der braunen Schultertasche, dem grauen Pferdeschwanz. Wortkarg, fast verstummt, schwermütig, ganz in sich gewendet, lebt er in einem Küstendorf bei Bergen zwischen den Fjorden Norwegens. Nur der Bauer Asleik besucht ihn und lädt ihn zu Weihnachten ein. Seit seine Frau Alice vor Jahren starb, wohnt Asle allein, nur mit dem Hund von einem anderen Asle, einem Jugendfreund gleichen Namens, den er im Delirium im Schnee fand und der nun im Sterben liegt, zerstört vom Alkohol. Ein alter Ego, eine Variante des eigenen Lebens, auch er selbst hätte so enden können, denkt Asle. Immer wollte er Bilder, die er sah, wegmalen. Aber manche Erinnerungen, wie die erste Begegnung mit Alice, seiner großen Liebe, sind eingebrannt. Fast unmerklich verschwimmen das Ich der Jugend und das Ich des Alters, er und ich, damals und heute in diesem Vexierspiel.
Und es ist, als ob es keine Zeit gäbe, denkt Asle. Und dann denkt er, sie können doch nicht am helllichten Tag auf dem Busbahnhof stehen und sich küssen, denkt er. Und ich liege da, und jetzt ist sicher bald morgen, denke ich. Und heute ist Heiligabend, und ich muss wohl bald aufstehen, aber es ist so dunkel und es ist so kalt in der Stube, denke ich, und ich schließe die Augen. Und ich sehe Alice und Asle vor dem Haus Universitätsgatter 7.
Mit jedem Buch seines siebenbändigen Künstlerzyklus fängt Jon Fosse von vorne an, wie beim Rosenkranzgebet. Immer wieder endet er mit einem Gebet wie in Trance. Auch diesmal steht Asle zu Beginn vor seinem zentralen Bild. Zwei Striche nur, lila und braun, die sich diagonal kreuzen zum X, einem Andreaskreuz. Früher ein Zeichen für Christus, heute für einen Bahnübergang. Asle sucht die Wahrheit hinter dem Bild. Das Malen hat er aufgegeben, versunken in sein Inneres. Die Wiederholungen auf- und abtauchender Wörter und Motive, der Schnee, die Stille, Manteljacke und Tasche, verlangsamen den Rhythmus und machen das erzählende Kammerspiel zu einer Meditation, einer Litanei. Kein Plot, kaum Handlung. Eher eine Kreisbewegung von suggestivem, melancholietrunkenem Sog.
I created a word for myself, slow prose, langsame Prosa. Ich wollte langsame Prosa schreiben. Aber wie und wann und das wusste ich nicht und es war schwierig anzufangen.
Und ich liege da auf der Bank und es ist dunkel in der Stube. Aber ich bin sicher, es ist morgen und heute ist Samstag und Heiligabend, denke ich. Und jetzt muss ich aufstehen.
Ein neuer Name? Das sind zwei Tage auf gut 300 Seiten, in Auflehnung gegen die Zeit. Asle sitzt da, apathisch, verfolgt von der Erinnerung, allein in seiner Stube, seinem Atelier, immer wieder mit dem Blick durchs Fenster aufs Wasser, auf einen Peilpunkt in den Wellen des Fjords. Das ist das Betörende dieses Romans, seine Sprache in der Sprachlosigkeit. Das äußere Schweigen und der innere Bewusstseinsstrom, aufs Wesentliche reduziert, ohne Punkt, nur Kommas. Und diese Melodie der Wiederholung, wie die Wellen des Fjords.
I grew up in a small community called Strandebarm by the Hardanger Fjord.
Ich wuchs in einer kleinen Gemeinde auf, in Strandebarm am Hardangerfjord, mit dem Blick auf den Fjord. Und wenn wir zur Schule mussten, gingen wir am Ufer des Fjords entlang und hörten dem Klang der Wellen zu. Als ich dort aufwuchs, gab es keine Straßenbeleuchtung, nur ab und zu ein Haus mit Licht. Ich spreche von der Winterzeit, wenn es sehr dunkel in Norwegen ist. Diese Atmosphäre, diese Dunkelheit, da und dort ein Haus mit Licht und immer diese Wellenbewegung, das ist schon eine grundlegende Atmosphäre in meinem Werk.
Geht es in den vorigen Büchern des Romanzyklus um Asles Ehe, um Liebe und Verlust, Herkunft, Identität und das Erwachsenwerden in einer pietistischen Welt, so handeln Band 6 und 7 nun von der Berufung zum Künstler, von ersten Erfolgen, existenziellen Fragen der Kunst und der Liebe. Von Leben, Tod, Vergänglichkeit und der tiefen religiösen Erfahrung Asles, der, wie Jon Fosse selbst, zum Katholizismus konvertierte, der den Mystiker Meister Eckhart liest und über das Wesen Gottes philosophiert.
Gott ist so fern, dass man nichts über ihn sagen kann. Und darum sind alle Vorstellungen, die man sich von Gott macht, falsch. Und zugleich ist er so nah, dass wir ihn auch fast gar nicht merken können. Denn er ist der eigentliche Grund im Menschen. Oder auch Abgrund, denke ich. Und ich denke oft daran, wie an mein innerstes Bild. Und es ist immer ebenso richtig oder falsch, egal wie man es nennt. Oder ich denke daran als an Gottes leuchtendes Dunkel in mir. Ein Dunkel, das auch Licht ist und das auch ein Nichts ist.
Der Roman »Ein neuer Name«, ja die ganze kunstvoll gewobene Partitur der Heptalogie, zeigen Jon Fosse als überaus würdigen Nobelpreisträger, der sein dramatisches Werk als meisterhafter Erzähler fortschreibt, brillant übersetzt von Hinrich Schmidt-Henke. Nun, in Band 7, stirbt der Maler vor dem Weihnachtsessen bei Freunden. Die zeitgleich erscheinende Erzählung, ein Leuchten, liest sich wie eine Variante von Asles Tod. Darin verliert sich der namenlose Erzähler in einem tief verschneiten Wald und erfriert. Aber beides, ein Leuchten und ein neuer Name, wären keine Fosse-Bücher, würden Melancholie und Dunkelheit, Trauer und Tod nicht erhellt durch eine lichte Gotteserfahrung. Ich bin ans Licht gekommen, um in dieser dunklen Welt zu leuchten, damit alle, die an mich glauben, nicht im Dunkel bleiben, sagt Jesus im Johannesevangelium. Gott ist in allem, Der Glaube ein Korrektiv unserer materialistischen Welt. Der Glaube kann Heilung sein und innerer Halt. Davon ist der Katholik Jon Fosse überzeugt. Und so folgt der einsame Maler am Ende der Erzählung dem gesichtslosen Tod ins Licht.
Und ja, da steht ja, lieber Himmel, die leuchtende Gestalt vor uns. Ja, die Gestalt, die weiß schimmert in ihrem Leuchten. Und sie sagt, komm mit. Und dann gehen wir ihr nach. Langsam, Schritt um Schritt, Atemzug um Atemzug. Und plötzlich gibt es keinen einzigen Atemzug mehr. Nur noch die glänzende, schimmernde Gestalt, die in einem atmenden Nichts leuchtet.
Ein Leuchten. Die Erzählung von Jon Fosse erscheint jetzt bei Rowohlt. Außerdem der Roman Ein neuer Name, der Abschluss seines siebenteiligen Künstlerzyklus. Übersetzt von Hinrich Schmidt-Henkel. Cornelia Zetsche hat die beiden Bücher des aktuellen Literaturnobelpreisträgers besprochen.
When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Que sera, sera. Whatever will be. The future's not ours to see. Que sera, sera. What will be. When I grew up and fell in love, I asked my sweetheart what lies ahead. Will we have rainbows day after day? Here's what my sweetheart said. Que sera, sera. Whatever will be The future's not ours to see. Que sera, sera. What will be Now I have children of my own They ask their mother, what will I be? Will I be handsome? Will I be rich? I tell them tenderly Que sera, sera Whatever will be The future's not ours to see Que sera, sera What will be Que sera, sera
Doris Day mit Que sera, sera aus dem Hitchcock-Klassiker Der Mann, der zu viel wusste. Über das Filmgenie Hitchcock selbst, da kann man gar nicht zu viel wissen. Man kann sich ein Leben lang an diesen großartigen Werken abarbeiten und man wird immer wieder etwas Neues entdecken. Das wird mir Jens Wawritschek vermutlich sofort bestätigen. Er ist dem Master of Suspense schon als Kind verfallen und diese Leidenschaft, die dauert bis heute an. Jens Wawritschek kennen Sie alle als Stimme von Peter Shaw von den drei Fragezeichen und auch die haben einen Bezug zu Hitchcock. Der hatte nämlich die Schirm Herrschaft für die inzwischen legendäre Reihe übernommen. Sie durfte also mit seinem Namen beworben werden. Jetzt hat Jens Wawritschek ein Buch über seine große Leidenschaft geschrieben. How to Hitchcock, meine Reise durch das Hitchcock-Universum. Und ich freue mich sehr, dass er da ist. Hallo Jens Wawritschek.
Hallo, ich freue mich auch da zu sein.
Sie waren 12, als Sie Ihren ersten Hitchcock-Film gesehen haben, Dial M for Murder bei Anruf Mord. Wie müssen wir uns diesen Fernsehabend Mitte der 70er Jahre in der elterlichen Wohnung in Hamburg vorstellen?
Ja, das ist vielleicht für diejenigen, die später geboren sind als ich, tatsächlich eine Erklärung wert. Denn damals hatten wir ja keine Mediatheken. Wenn ein Film im Fernsehen gezeigt wurde, dann bedeutete das, dass man sich vor dem Fernseher verabredete und tatsächlich gemeinsam auf dieses Ereignis freute. Wenn zum Beispiel ein Hitchcock-Film gezeigt wurde, meistens am Wochenende, um 20.15 Uhr, dann saß man halt gebügelt und gestriegelt vor dem Fernsehapparat. In meinem Fall saß ich meistens vor einem Glas Zitronenlimonade und einem kleinen Teller mit Erdnussflips, links und rechts meine Eltern. Und dieser Fernsehabend hat insofern eine große Bedeutung für mich, weil ich eben den ersten Hitchcock-Film sah und diese Mischung aus den ganz eigenen Farben, die Hitchcock benutzt hat, der sehr Hitchcock-typischen Ästhetik, den Stars, der Spannung, der Musik, das hat mich irgendwie umgehauen. Ich konnte das damals natürlich nicht analysieren, aber der Film hatte einen großen Eindruck auf mich gemacht und vor allen Dingen hatte mein Vater, der ein großer Witzbold war, unter den Vorhängen meines Kinderzimmers zwei Schuhe positioniert, die da hervorlugten. Und als ich ins Bett ging, dachte ich, der Killer, der eben noch Grace Kelly erwürgen wollte, wartete auf mich. Das hat er natürlich sofort aufgelöst, aber er war jemand, der gerne Schabernack trieb.
Das mit 12, das ist ja schon ganz schön früh eigentlich für einen Hitchcock. Und noch dazu sind Sie, wie Sie ja im Buch auch schreiben, auch noch ein echter Angsthase.
Mhm, absolut.
Wie passt das zusammen mit Hitchcock-Phantom?
Naja, also ich denke mal, Angst ist ja etwas, was durchaus auch eine gewisse Lust erzeugen kann. Also man möchte ja seine Angst besiegen und Hitchcock bietet einem immer wieder Möglichkeiten, diese Angst zu besiegen und vor allen Dingen dann auch sich von der Angst zu befreien. Er ist kein Regisseur, der einen in der Angst stecken lässt. Und ich glaube, das ist das, was ich ganz wichtig finde. Insofern finde ich, ist Hitchcock ein sehr moralischer Regisseur. Er ist nicht jemand, der den Schrecken erzeugt, nur des Schreckens willen oder mit irgendwelchen Splatter-Movies zu vergleichen wäre, die heute so vielleicht ein Publikum ins Kino locken. Hitchcock erzählt eigentlich hinter diesen spannenden Krimi-Geschichten immer Konflikte zwischen Menschen. Und das ist das, was seine Filme nicht altern lässt. Weil einen Film wie bei Anruf Mord habe ich als 12-Jähriger natürlich ganz anders wahrgenommen als heute. Heute achte ich viel mehr darauf, was zwischen den Personen nicht funktioniert. Das ist die eigentliche Spannung. Dass es keine Opfer und keine Täter gibt, dass es keine eindeutige Schuldzuweisung gibt, dass Grace Kelly genauso viel, ich sage mal, Dreck am Stecken hat wie ihr Ehemann. Und das ist das Spannende.
Sie haben die Filme von Hitchcock alle schon zigmal gesehen, aber Sie entdecken, schreiben Sie jedes Mal wieder was Neues. Was war Ihnen denn beim Schreiben dieses Buches wichtig? Worauf wollten Sie besonders das Augenmerk legen?
Ich wollte vor allen Dingen erreichen, dass man einen zweiten, dritten, vierten, fünften, sechsten, siebten Blick wagt. Oft sieht man einen Film, er gefällt uns, er gehört vielleicht auch zu den Klassikern und man glaubt, man hat alles erkannt beim ersten Mal. Und das stimmt nicht. Also das ist diese großartige Erfahrung, die ich bei Hitchcock-Filmen gemacht habe, dass man immer wieder eine neue Ebene erreicht. Es gibt eine Sequenz in einem Film von Hitchcock, Spellbound, Ich kämpfe um dich, da küssen sich Gregory Peck und Ingrid Bergman. Und während sie sich küssen, sieht man, wie sich mehrere Türen öffnen, eine Tür nach der anderen, also quasi in eine Ewigkeit hinein, das endet nicht. Und ähnlich empfinde ich es bei einem Film von Hitchcock mit den Ebenen, die sich auftun. Je öfter man einen Hitchcock-Film sieht, es endet einfach nicht. Da öffnet sich immer wieder eine Tür. Selbst für mich, der ich einen Film wie Die Vögel mindestens, ich sage mal, 50, 60, 70, 80 Mal gesehen habe, immer wieder entdecke ich Ebenen, die ich vorher übersehen habe. Und ich glaube, das hat was damit zu tun, dass Dinge, die einen Wert haben in der Kunst, sage ich mal, ob es Malerei ist, Literatur, Musik, eben auch Film, die altern nicht, sondern sie reifen und sie wachsen auch mit uns, mit unserem Blick. Je älter wir werden, desto mehr Erfahrung haben wir, desto mehr können wir eventuell auch erkennen. Und bei Werken, die eine Qualität haben, da funktioniert das absolut. Da hört es nicht auf, die Faszination und das Rätselhafte.
Das erste Kapitel finde ich schon gleich toll. Das ist nämlich den Müttern bei Hitchcock gewidmet. Toxische Mütter, ja, die meisten bei ihm, oder?
Ja, die meisten. Doris Day, die sie am Anfang gespielt haben, gehört zu den guten Müttern, würde ich sagen. Zu den Müttern, die sehr viel Energie aufwenden und eine gesunde Nabelschnur zu ihrem Kind haben. Sie ist auch diejenige, die in dem Film ihren Sohn im Endeffekt rettet. Durch ihre mütterliche Intuition. Es gibt aber Mütter, die durchaus sehr, sehr, sehr manipulativ sind und ihre meistens dann auch Söhne ins Unglück stürzen. Offensichtlich hatte Hitchcock mehr Angst vor Frauen als vor Männern, denn ich finde, dass seine Frauenfiguren diejenigen sind, die viel stärker sind als die Männer. Die Frauen sind diejenigen, die, auch wenn sie nur im Hintergrund auftauchen, also gerade bei den Mütterfiguren ist das häufiger so, diejenigen, die die Fäden ziehen.
Sie sind schon das merkt man in dem Buch in jeder Zeile, Sie sind das, was man einen richtigen Hitchcock-Nerd nennen könnte heutzutage. Sie sind zu den Schauplätzen seiner Filme gepilgert. Sie haben in New Yorker Kellerläden nach Original-Filmplakaten gefahndet. Und sie sammeln auch die literarischen Vorlagen zu den Filmen. Viele dieser Filme basieren auf Büchern. Aber was macht Hitchcock daraus? Vielleicht kann man das gut mal am Beispiel von The Birds, die Vögel, erklären.
Ja, die Vögel ist insofern interessant, weil die Erzählung von Daphne du Maurier, die sie Anfang der 50er Jahre geschrieben hat, eine sehr intensive, knappe, 30 Seiten lange Erzählung ist, die absolut gut funktioniert. Aber ihre Erzählung konzentriert sich auf ein sehr einfaches Farmer-Ehepaar, das zwei Kinder hat und das in Cornwall lebt. Die ganze Geschichte spielt im Herbst, es regnet, es wird kalt, es ist sehr unschön und die Vögel greifen nach anderthalb Seiten bereits an. Bei Hitchcock ist die ganze Handlung ins sonnendurchflutete Kalifornien versetzt worden. Wir treffen eine kühle Blondine, Tippi Hedren, und einen smarten jungen Anwalt, Rod Taylor. Und wir müssen aushalten, dass der Film sehr, sehr langsam startet. Wir erleben im Endeffekt erstmal so eine Art Werbefilm für die Schönheiten an der kalifornischen Küste. Man bekommt zwar immer mal einen kleinen Hinweis, dass da irgendwas nicht stimmt, aber im Endeffekt sehen wir eine wunderschöne Landschaft, wir sehen wunderschöne Menschen, wir sehen Friede, Freude, Eierkuchen, sag ich mal. Und dass Hitchcock in diesem Ambiente den Horror eintreffen lässt, dass auf diese Menschen sozusagen das Unglück stürzt, der Untergang der Welt wartet, das hat eine enorme Wirkung. Als ich in Bodega Bay war, das ist der Ort, an dem er die Vögel gedreht hat, habe ich begriffen, dass er keinen besseren Ort wählen konnte, um diese Diskrepanz zwischen der heilen Welt und dem Horror auf die Leinwand zu bringen. Das hatte eine viel stärkere Wirkung im Endeffekt, finde ich, als wenn von vornherein der Schauplatz eher trostlos ist. Und ich glaube, da hat er sehr brillant seine eigenen Versionen geschaffen. Er hat meistens eine Grundsituation aus den literarischen Vorlagen genommen. Er hat dann meistens gesagt, ich werfe die Logik sowieso aus dem Fenster, die interessiert mich nicht. Und dann hat er seine eigene Vision auf die Leinwand gebracht, die oft etwas von Albträumen hat. Ich finde, der Sog, den viele seiner Filme haben, ist der Sog eines Traumes, aus dem man nicht aufwachen kann.
Am Ende des Buches gibt es noch eine Hitchcock-Empfehlung für jeden Monat des Jahres und es gibt eine Sternchenbewertung von Ihnen aller Filme. Für unsere Hörer, die jetzt vielleicht vor Weihnachten ein bisschen Zeit haben, welche drei Hitchcock-Filme muss man auf jeden Fall gesehen haben?
Wenn man sich reduzieren müsste, dann würde ich zum Beispiel Der Mann, der zu viel wusste, wirklich empfehlen. Das ist ein richtiges Tortenstück. Hitchcock hat ja seine Filme mit Tortenstücken verglichen und damit meinte er eigentlich ein saftiges Stück Kientop. Dann denke ich, falls man Psycho noch nicht kennt, ist das ein Film, der unbedingt sehenswert ist. Und es ist der Film mit der legendären Duschszene. Und falls man die bisher noch nicht gesehen hat, dann muss man sich halt warm anziehen. Das ist ein Film, der das Badezimmerbewusstsein verändert hat, meines Erachtens. Und dann ist ein anderer Film, den ich sehr liebe, Im Schatten des Zweifels. Das ist ein Schwarz-Weiß-Film aus den 40er Jahren, in dem Joseph Cotten in eine Kleinstadt fährt. Er ist ein Witwenmörder, kehrt zurück in den Schoß seiner Familie. Das ist ein Film, der sehr viel mit dem Thema spielt. Was projizieren wir in Menschen hinein und wie bröckelt dann die Fassade? Das ist ein sehr spannender Film.
Vielen Dank, Jens Wawrzeczek. How to Hitchcock heißt seine sehr persönliche Reise durchs Hitchcock-Universum und ist bei DTV erschienen. Wir hören jetzt nochmal Doris Day, die auch eine ganz hervorragende Jazzsängerin war. Hier ist sie mit dem Andrew Previn Trio und My One and Only Love.
The very thought of you makes my heart sing like an April breeze on the wings of spring, and you appear in all your splendor, my one and only love. The shadows fall and spread their mystic charms in the hush of night while you're in my arms. I feel your lips so warm and tender, my one and your hand is like heaven, a heaven that I've never known. The blush on your cheek whenever I speak tells me that you are my own. Eager heart with such desire, every kiss you give sets my soul on fire. I give myself in sweet surrender, my one and
Jazz mit Doris Day und dem Andrew Previn Trio. Der leider viel zu früh verstorbene Roger Willemsen war nicht nur ein begnadeter Entertainer und Schriftsteller, sondern auch ein exzellenter Jazzkenner. Er sagte mal über die politische Dimension des Jazz:
Eine Musik, die handgemacht war, die historisches Dokument von Emanzipation war, die antirassistisch war, die tatsächlich aufklärerische Absichten hegte. So etwas machte für mich den ideologischen Rahmen aus, in dem das stattfand.
Jazz und Politik, Jazz und Emanzipation, das ist ganz eng miteinander verknüpft. Wie genau? Das kann man jetzt in einem monumentalen Werk nachlesen, das der Jazz-Experte und langjährige Redakteur des Hessischen Rundfunks Peter Kemper vorgelegt hat. Es ist dick wie ein Ziegelstein, umfasst fast 800 Seiten und kann wohl als das Opus Magnum von Peter Kemper gelten. The Sound of Rebellion zur politischen Ästhetik des Jazz. Ulrich Rüdenauer stellt es vor.
Vor gut 60 Jahren, am 15. September 1963, verübte eine Terrorgruppe von weißen Suprematisten einen fürchterlichen Anschlag auf die 16th Street Baptist Church in Birmingham, Alabama. Der Ku Klux Klan tötete 4 kleine Mädchen, weitere Menschen wurden verletzt.
Zwei Monate später nahm John Coltrane mit seinem klassischen Quartett den Song Alabama auf, eine elegische, von tiefer Melancholie und zugleich würdevoller Kraft getragene Komposition, die von Coltrane Saxophon und Elvin Jones Schlagzeug geprägt wird.
Bis heute gilt Alabama als Referenzstück für politischen Jazz und als Beleg für Coltranes politische Gesinnung.
Im neuen Buch des renommierten Musikjournalisten, profunden Jazzkenners und verdienten Konzertveranstalters Peter Kemper kommt die Auseinandersetzung mit Coltranes Alabama eine nicht unwichtige Bedeutung zu. Sie führt nämlich zum Kern dessen, was er in seinem Mammutwerk The Sound of Rebellion zur politischen Ästhetik des Jazz mit vielerlei Beispielen, Geschichten und theoretischen Überlegungen zu behandeln sucht. Es geht darum, wie dem afroamerikanischen Jazz von Anfang an eine soziale Dimension zuwuchs. Jazz galt seit jeher als Ausdrucksmittel für emanzipatorische, antirassistische Bestrebungen, auch weil Diskriminierung eine tägliche Erfahrung für die Musikerinnen und Musiker darstellte.
Als primär afroamerikanisches Akkulturationsprodukt bewegt sich diese Musik immer schon im Konfliktfeld zwischen schwarzer und weißer Politik und Praxis. Es fand eine Verschmelzung unterschiedlicher Kulturen statt, der westafrikanischen und der nordamerikanischen.
Kemper interessiert sich auf der anderen Seite dafür, ob sich in den Sounds, im Klang, in der ins Offene weißenden Improvisation, im rauen, warmen, kreischenden Ton des Saxophons etwa, in radikalen Avantgardismen oder Rückbezügen auf den Blues jene behauptete politische Ebene auch musikalisch abbildet. Es gibt Theoretiker, die sagen, Musik sei eine Sprache für sich. Sie könne gar nicht auf Politisches rekurrieren. Alabama ließe sich so auch als trauriges Liebeslied hören, wisse man nichts von seinem Kontext. Peter Kemper sieht das natürlich differenzierter. In der schwarzen Community wurde Musik als ästhetisches Phänomen immer schon in soziale Kontexte eingebettet. Es gibt Zeichen, die gelesen werden müssen, die eine bestimmte Form der Wahrnehmung erfordern und herausfordern. Peter Kemper spricht von Gesten.
Für unsere Untersuchung des Sprachcharakters von Musik und Jazz im Besonderen ist hier die Kategorie des Dazwischen entscheidend. Der Gestus eines Musikers, wie er sich als Klanggeste manifestiert, charakterisiert seine Haltung im Sinne seiner gesellschaftlichen Bestimmtheit. Deshalb lässt sich die Erfahrung des Gestischen als der bedeutungstragende Sinn von Musik verstehen.
Diese grundsätzlichen Reflexionen stehen ganz am Ende des 750 Seiten starken Buches. Aber alles, was davor kommt, führt zu diesen Überlegungen hin. Kempers umfangreiche und zugleich dichte Emanzipationsgeschichte, die entlang des Jazz geschrieben wird, ist nämlich zunächst eine faszinierende Erzählung von musikalischen Wegmarken, symptomatischen Episoden und legendären Musikern, deren Schaffen stets in einem sozialen Rahmen stattfand, den sie mit ihrer Kunst zu sprengen suchten. Selbst bei einem bis heute als unpolitisch geltenden Virtuosen wie Louis Armstrong entdeckt Kemper einschneidende Momente, an denen er sein Image als Onkel Tom des Jazz aufbrach und konterkarierte.
Ich habe 40 Jahre lang ein wundervolles Leben mit der Musik gehabt, aber ich spüre die Unterdrückungssituation, so wie jeder andere Schwarze auch. So wie sie meine Leute im Süden behandeln. Die Regierung kann von mir aus zur Hölle fahren.
Zitiert Kemper Louis Armstrong. Jazz sei für Satchmo immer auch die klangliche Verkörperung schwarzer Erfahrung in den USA gewesen. Oder, wie Armstrong es ausdrückte,
was wir spielen, ist unser Leben.
Glänzend erzählt Kemper von Billie Holiday, die als harmlose Sängerin vermarktet werden sollte, aber selbst in ihren Diebesliedern und dann erst recht mit dem Song Strange Fruit auf unhintergehbare Weise gegen männliche und rassistische Unterdrückung ansang. Southern trees bear a strange fruit, blood on the leaves and blood at the root. Und Kemper erzählt, wie genau diese Form von Repression sie am Ende mit nur 44 Jahren zu Tode bringen. Kemper schreibt über Miles Davis, der mit seiner coolen Arroganz den Spieß gesellschaftlicher Hierarchie umdrehen wollte, über den bilderstürmerischen Albert Eiler, über den wütenden Archie Shepp, der sein Saxophon in den 60ern als Maschinengewehr des Vietcong verstand. Er sucht mit Sun Ra in den Weiten des Weltalls nach afrofuturistischen Befreiungspotenzialen. zeigt uns, wie das Art Ensemble of Chicago mit Rückgriffen auf afrikanische Traditionen eine Great Black Music propagierte, offenbart auch im Spiritualismus eines Pharoah Sanders und im revolutionären Experimentiergeist eines Cecil Taylor politisches Potenzial. Und so geht es von Kapitel zu Kapitel in die Gegenwart, wo eine ganz neue Generation von afroamerikanischen Männern und vor allem auch Frauen den alten Geist des Kampfes mit neuen Mitteln beschwört, dabei eklektisch auf traditionellen Jazz, Hip-Hop oder Funk zurückgreift. Man denkt an Kamasi Washington, Atana Roberts, Moor Mother oder Angel Bad David, die alle eng verbandelt sind mit der Black Lives Matter-Bewegung. Die einzelnen Fallstudien von Kempers Buch können, schreibt der Autor ganz zu Recht,
als Bausteine einer politischen Ästhetik des Jazz verstanden werden.
Diese Sozialgeschichte des Jazz und der Musik ist nicht nur meisterlich erzählt, sondern auch von umfassenden Recherchen und großem Einfühlungsvermögen geprägt. Und sie ist theoretisch auf Höhe der verhandelten Themen. Weil Kemper tief in die Problematiken des Themas eingedrungen ist, versäumt er es nicht, auch seine eigene Rolle als Chronist und Interpret zu hinterfragen. In einem Nachwort in eigener Sache setzt er sich gewissenhaft damit auseinander, ob er als alter weißer Mann über die in der schwarzen Musik ausgefochtenen Emanzipationskämpfe schreiben darf, ob das nicht anmaßend sei. Die beste Antwort gibt ein schwarzer Musiker selbst.
Es ist ein Fehler zu glauben, dass nur Schwarze über Black Music schreiben können. Der Diskurs zu diesen Fragen sollte so vielfältig wie möglich sein.
Wer den Segen von Archie Shepp hat, muss keinen woken Vorwurf fürchten.
Ulrich Rüdenauer über The Sound of Rebellion zur politischen Ästhetik des Jazz von Peter Kemper. Fast 800 Seiten dick und erschienen bei Reklam. Man denkt es nicht gleich, aber auch die Goethe-Zeit hatte ihren Underground. Freizügige bis pornografische Texte, meist von anonymisierten Verfassern, die unter der Hand gehandelt wurden und die ein ziemlich breites Lesepublikum fanden. Auch von Goethe selbst gibt es so einiges an Erotik der derberen Art, aber natürlich immer im edlen klassischen Gewand, wie bei den venezianischen Epigrammen zum Beispiel.
Knaben liebt ich wohl auch. Doch lieber sind mir die Mädchen. Hab ich als Mädchen sie satt, dient sie als Knabe mir noch.
Wo es so freizügig zuging, da war dann auch schnell die Zensur zur Hand. Im 19. Jahrhundert wurden Bibliotheken gereinigt, Nachlässe gesäubert und Manuskripte vernichtet. Sogar aus Goethes Handschriften wurden von sittsamen Weimarer Hofdamen entsprechende Stellen mit dem Messerchen rausgekratzt. Jetzt gibt es eine verdienstvolle Ausgabe, die wichtige Texte dieser libertinen Literatur deutscher Sprache versammelt. Freiheit, Gleichheit, Sinnlichkeit. Literatur des Libertinismus in Deutschland ist bei Galliani erschienen und herausgegeben haben es Markus Bernauer und Josephine Kitzbichler, Literaturwissenschaftlerin an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Guten Tag, Frau Kitzbichler.
Guten Tag, freue mich.
Freiheit, Gleichheit, Sinnlichkeit. Da klingt im Titel schon das Revolutionäre an. Im Buch versammeln Sie Texte, die auch und vor allem um 1789, also die Zeit der Französischen Revolution, entstanden sind. Gibt's einen Zusammenhang zwischen politischer Revolution und sexueller Freizügigkeit?
Ja, da gibt's natürlich zunächst mal eben den zeitlichen Zusammenhang. Die Texte, die wir in unserer Anthologie versammelt haben, das sind Romane, Gedichte, Satiren, die reichen von so Mitte des 18. Jahrhunderts, 1750 ungefähr, bis 1815. Aber man hat in den 1780er, 1790er Jahren einen Gipfel, einen Peak, das ist ganz klar. Allerdings müssen wir auch sehen, dass das im Grunde erstmal ein Zufall war und es passt dann aber natürlich insofern auch, weil hier zementierte Normen und Verhältnisse angegriffen werden, Die findet man tatsächlich relativ häufig, ja.
Worin bestand das Revolutionäre in diesen Libertinen-Texten? Was wurde da alles in Frage gestellt?
Das war zunächst die christliche Sexualmoral. Also Ideal der Enthaltsamkeit, Jungfräulichkeitsideal, Körperfeindlichkeit, Lustfeindlichkeit. Das, was wir heute als Heteronormativität bezeichnen und so weiter. Und der Effekt war dann im Grunde der, dass das Abweichen von diesen Normen immer gleichzeitig auch als Religionskritik verstanden wurde. Abweichen von den Sexualnormen war eben immer gleichzeitig auch sowas wie Häresie-Ketzerei. Und umgedreht hat man allen religiösen Ketzern unterstellt, dass sie womöglich ein Lotzerleben führten.
Bis heute spielt die Frau in der Pornografie in der Regel ja eher eine passive Rolle. Sie ist immer das Objekt der Begierde zur Eroberung freigegeben sozusagen. Haben Sie in den Texten, die Sie gefunden haben, da auch mal Ausnahmen gefunden? Also Frauen als selbstbewusste Subjekte ihrer eigenen Sexualität?
Was heißt Ausnahmen? Das ist gewissermaßen fast die Regel. Das gehört zu den ganz interessanten Dingen tatsächlich und zu dem, was für uns dann oft so modern anmutet. Es war überhaupt keine Absicht, sondern hat sich einfach so ergeben nach der Sichtung des Materials, dass in dem Kapitel, wo wir Romane und Erzählungen versammeln, dass wir da also eigentlich 50-50 Frauengeschichten und Männergeschichten haben. Und das sind dann oft auch Ich-Erzählungen, also eine weibliche Rollenprosa. Man muss natürlich sagen, dahinter standen vermutlich doch männliche Autoren, wobei wir das eben nicht wissen. Also insofern sind es auch Projektionen. Aber wie hier selbstbewusst Frauen in der Literatur sprechen, das ist tatsächlich erstaunlich und gehört eben zu den Sachen, die wirklich sehr emanzipatorisch für uns klingen und sehr modern klingen.
Ein Beispiel vielleicht, was Ihnen gerade einfällt, Stichwort sehr selbstbewusste Frauen?
Ja, das schönste Beispiel ist natürlich sicherlich die Madame Schubitz. Madame Schubitz war eine historische Figur, eine Berliner Bordellinhaberin in der Berliner Friedrichstraße, vornehme Adresse, und hat offensichtlich auch die Fantasien so angeregt, dass sie dann auch zur literarischen Figur geworden ist. Und da gibt es also mehrere Erzählungen, Romane, die vorgeben, ihre Lebensgeschichte zu erzählen. Das ist natürlich alles Fiktion, aber hier wird erzählt die Geschichte einer tüchtigen Geschäftsfrau, die sich aus kleinen Verhältnissen nach oben arbeitet und selbstbestimmt ihr Leben lebt.
Dieses Bordell war in Berlin. Was waren insgesamt die Zentren dieser Libertinenbewegung im deutschsprachigen Raum?
Das waren wenig überraschend die großen Städte und es waren aber auch die Höfe, und zwar vor allem eben die aufgeklärten Höfe. Wien muss man nennen, ganz klar, aber für uns war natürlich auch das Interesse bei der Berliner Literatur, weil wir in Berlin arbeiten und da sind wir eben auf diese Madame Schubitz gestoßen. Aber was hier auch eine ganz wichtige Rolle gespielt hat, war der preußische Hof tatsächlich. Am Hof Friedrichs des Großen ging es da also sehr freizügig zu. Wir haben einen Text, um hier ein Beispiel zu nennen, von Friedrich dem Großen selbst. Der ist kurz, aber hat es absolut in sich. Das ist ein Dialog in der antiken Tradition der Totengespräche. Da treffen sich also in der Totenwelt in einem Jenseits die Jungfrau Maria und niemand anders als Madame de Pompadour. Und Friedrich teilt hier also ordentlich aus, sowohl gegen die Jungfrau als auch gegen die Pompadour. Und das ist tatsächlich Libertinismus, so wie man ihn im Kern versteht.
Die Dichter der Weimarer Klassik wie Goethe oder Wieland, die haben ja auch unter anderem sehr freizügige Texte verfasst. Wieland ist mit seinen komischen Erzählungen in ihrer Anthologie vertreten, Goethe mit den römischen Elegien und den venezianischen Epigrammen. Inwieweit ist auch bei diesen Texten die Antike Vorbild?
Man kann wahrscheinlich sagen, dass die im deutschen Libertinismus die Antike überhaupt auch am Anfang stand. Also hier kommen zwei Dinge zusammen. Zum einen sind wir hier eben in einer vorchristlichen Welt, in der die christliche Sexualmoral noch gar nicht existiert. Und es gibt in der Antike andererseits aber eben auch eine Sprache für Sexualität, die es ja in der deutschen Literatur kaum gab. Die mag es im Alltag gegeben haben, aber nicht in der Öffentlichkeit und nicht in der Literatur. Und da hat man natürlich in der Antike Vorbilder.
Vielen Dank, Josephine Kitzbichler. Zusammen mit Markus Bernauer hat sie die mehr als 1000 Seiten umfassende Anthologie Libertiner Literatur aus Deutschland herausgegeben. Freiheit, Gleichheit, Sinnlichkeit. Erschienen ist sie bei Galliani Berlin.
Living for you is easy living. It's easy to live when you're in love. And I'm so in love. There's nothing in life but you. I'll never regret the things I'm giving. To give when you're in love, I'm happy to do whatever I do for you. Maybe I'm a fool, but it's fun. Say you roll me with one wave of your hand, darling, it's grand. They just don't understand. Living for you is easy living. It's easy to live. You're in love, and I'm so in love. There's nothing in life but you.
SWR 2, Sie hören das Lesenswert-Magazin. Im Kaffeehaus sitzen Leute, die allein sein wollen, dazu aber Gesellschaft brauchen. Das sagte der große Wiener Schriftsteller und Kritiker Alfred Polger einmal. Um die Wende zum 20. Jahrhundert gab es in Europa viele große Kaffeehäuser, wichtige Treffpunkte für die Bohème, für junge Menschen, die ganz alleine oder im Dialog mit Gleichgesinnten gegen alte Denkformen rebellieren und in der Kunst ganz Neues wagen wollten. Zu den passionierten Kaffeehausmenschen gehörten unter anderem Erich Mühsam, Else Lasker-Schüler und Arthur Schnitzler. Manchen Gästen ging es wirklich um eine Veränderung der Welt, weshalb auch bald der Begriff Kaffee-Größenwahn kursierte. So nennt der Journalist Dirk Liesemer sein Buch über die Kaffeehauskultur der Jahrhundertwende. Andreas Puff-Trojan stellt Kaffee-Größenwahn vor.
Dirk Liesemers Buch beginnt mit einem verheißungsvollen Satz.
Wer an der Wende zum 20. Jahrhundert erfahren wollte, wohin sich die Welt bewegt, musste ins Kaffeehaus.
Das Kaffeehaus, und da hat der Autor völlig recht, war nicht bloß ein Ort, an dem man sein heißes, koffeinhaltiges Getränk schlürfte, sondern es war eine Zusammenkunft Gleichgesinnter. Ein Debattierclub, ja, eine Art von öffentlichem Salon, wie es im Buch heißt. Liesemer hat aber nicht irgendwelche großen Kaffeehäuser im Visier, die es im damaligen Europa in großer Zahl gab, sondern drei bestimmte. Das Café Greensteidl in Wien, das Berliner Café des Westens und das in München ansässige Café Stephanie. Diese drei firmierten unter einem durchaus ironisch gemeinten Begriff, Kaffeegrößenwahn. Zuerst wurde dieser im Wiener Satiremagazin Figaro für das Greensteidl erfunden. Doch bald schon hörte und las man diesen eigenwilligen Terminus außerhalb der österreichischen Monarchie.
Der Name macht in den Kreisen der Bohème jedenfalls rasch Karriere und wird bald nach München und Berlin exportiert. So einprägsam ist er, dass er einmal als Metapher für die vielen geistigen und künstlerischen Aufbrüche rund um die Wende zum 20. Jahrhundert gelten wird.
Bohème und Größenwahn gehörten damals zusammen wie die Henne und das Ei. Bohème meint dabei Künstlerformationen der Wiener und Berliner Moderne, die auch vor München nicht Halt machte. Im Café Größenwahn traf man Arthur Schnitzler, der Sigmund Freud folgend die Seelenlage des Menschen beschrieb, das tat ebenso Peter Altenberg, nur in Form von kürzeren Prosatexten. Karl Graus, der mit seiner Zeitschrift Die Fackel den literarischen Journalismus auf Höchstform brachte. Adolf Loos, der als Architekt gegen das Ornament ankämpfte. Frank Wedekind, der mit seinen gesellschaftskritischen Stücken den Naturalismus überwand. Nicht fehlen dürfen die Expressionisten wie Else Lasker-Schüler, Gottfried Benn und Oskar Kokoschka. Und durchs ganze Buch begegnet man immer wieder Gräfin Franziska zu Reventlow, eine Lebenskünstlerin, wie sie das Boheme-Leben schrieb. Ebenso wie Lasker-Schüler ging sie zahlreiche Liebschaften ein. Doch wie lange eine Beziehung dauerte, bestimmten sie selbst. Ein Beaumont Lasker-Schülers trifft ebenso auf Reventlow zu.
Gut sein ist sehr gut, aber gut zusammen wohnen ist Blödsinn.
Natürlich kommen in Dirk Liesemers Buch noch eine Menge anderer Akteure vor, denn der Größenwahn erfasste viele, Künstler, Schauspieler oder stillere Beobachter, und trieb sie ins Café. Lotte Prietzl, Puppenkünstlerin und Modedesignerin, war im Berliner Café Größenwahn nicht nur eine erotische Erscheinung, nein, sie beherrschte auch den Wortwitz. Bei einem ausgelassenen Gelage dichtete sie das Lied von den zwei Königskindern stehgreifmäßig um.
Es waren einmal zwei Molche, die hatten einander so lieb. Das Männchen jedoch griff zum Dolche, denn die Molchen war eine solche und das Wasser war viel zu tief.
Der allumfassende Größenwahn entwickelte sich aus zwei Strängen. Ein vermögendes Bürgertum und eine liberale Politik erlaubten es, selbstsicher aufzutreten. Die Künstlerinnen und Künstler dachten, dass sie mit ihren Werken die Welt verändern könnten. Der andere Strang betrifft die enorme Modernisierung von Wien, Berlin und München. Sie wurden zu Weltstädten, die plötzlich mit Paris und London konkurrierten, ja sogar größenwahnsinnig meinten, diese beiden Zentren zu übertrumpfen. Es gelingt Dirk Liesemer auf äußerst anschauliche Weise, diese beiden Momente stets miteinander zu verknüpfen. Zum Café Größenwahn gehören aber nicht nur die Bohemians und Zaungäste, sondern auch die Kellner. Sie spielen in diesem illustren Club Gleichgesinnter eine gewichtige Rolle. Im Münchner Café Stephanie ist es der Ober Arthur.
Jeder darf ihn anpumpen und braucht einer mal Wechselgeld, greift der Kellner in seine Tasche und wirft es dem Gast auf den Tisch. Mal passt es, mal weniger.
Im Berliner Café des Westens regiert Oberkellner Hahn. Lasker-Schüler nennt ihn König mit dem Zauberstab.
Er notiert penibel alles, was die Bohemians bestellen. Aber ihre Rechnungen lösen sich dann stets in Luft auf. Tatsächlich legt der Kellner sie nicht seinen Habenichtsen, sondern deren Mäzenen vor, die still all die Cafés, Kuchenstücke und Mineralwasser ihrer Künstler übernehmen.
Und die Kellner in Wien? Die sind sowieso alle halbe Künstler und Literaten, also größenwahnsinnige Strizis. Es ist ein echter Pluspunkt von Dirk Liesemers Buch, dass er den Größenwahn der Künstler mit dem Größenwahn der damaligen Politik verbindet. Nationalismus, Machtdemonstration, militärisches Säbelrasseln und fehlendes diplomatisches Geschick führten in die Katastrophe des Ersten Weltkriegs. Von der aggressiven Kolonialpolitik des Deutschen Kaiserreichs über die Unruhen am Balkan bis zur Ermordung des österreichischen Thronfolgers Franz Ferdinand in Sarajevo beschreibt der Autor immer wieder geschichtliche Eckpunkte dieser Zeit. Mit dem Weltkrieg sollte auch die äußerst lebendige Kultur des Kaffeehauses ihr Ende finden. Dirk Liesemer holt in seinem Buch die vergangene Hochblüte künstlerischer Öffentlichkeit wissensreich in Sachen Kunst und Politik, stark an Anekdoten und kleinen Geschichten und mit erzählerischem Können ins Bewusstsein einer heutigen Leserschaft zurück. Dieses Café Größenwahn betritt man gerne, wenn auch nur als Zaungast des 21. Jahrhunderts.
Andreas Puftrojan über Café Größenwahn 1890 bis 1915, als in den Kaffeehäusern die Welt neu erfunden wurde. Dirk Liesemer ist der Autor, erschienen ist das Buch bei Hoffmann und Campe. Und das war's vom Lesenswert-Magazin auf SWR 2. Alle Buchtitel und Themen dieser Sendung, die können Sie im Netz nochmal nachschauen auf unseren Literaturseiten von SWR Kultur. Dort und in der SWR 2 App können Sie unsere Sendung auch nochmal nachhören und als Podcast abonnieren. Die Musik kam heute von der Jazz-Ikone Billie Holiday und dem Album The Complete Decca Recordings. Am Mikrofon war Anja Höfer. Lesen Sie wohl! All the world, it's true. No greater love
and what